Stimme. Ja, bist du bereit, Max?
Yes.
Sehr gut. Dann kommt hier so ein Beat eingespielt, den hörst du nicht so. Ein rhythmisches Instrumental und auf dem mache ich meine Ansage und sage: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Und das ist die hochkulturmäßigste Ansage für den hochkulturmäßigsten Gast, die ich hier machen kann. Nämlich, mein Gast heute macht Musik, die gleichzeitig ein Jahrhundert alt ist und trotzdem wortwörtlich zeitgemäß, denn sie kommt aus den 20er Jahren. Er ist der einzige Performer, den ich kenne, der immer mit seinem eigenen Orchester unterwegs ist, wenn er live auftritt. Er ist ein Singer, Songwriter und ein Verfechter des Wortwitzes und der Romantik der Sprache. Heute Abend hier bei mir Max Rabe ohne das Palastorchester.
Moin, hallo.
Wie geht's dir, Max?
Gut, sehr gut. Also ich hatte einen sehr entspannten Sommer.
Ja.
Viel entspannter, als ich mir ihn manchmal vielleicht gewünscht hätte. Ich hätte mir gewünscht, ein paar Perspektiven so für den Herbst zu sehen. Aber das bröselt ja so nach und nach weg. Aber ich meine, das kam ja viele.
Total, aber ich hatte zum Beispiel so ein Jahr, wo nicht so viel geplant war live. Und deshalb sind für mich so 5 große Festivals weggebrochen. Und bei euch habe ich wirklich, ich folge euch ja auf Instagram, und habe gesehen, so wie oft denn doch auch wieder einzelne Tourblöcke abgesagt werden, weil ihr auch wirklich nicht nur in Deutschland unterwegs seid, sondern dann auch einmal
verschoben.
Genau. Und auch immer wieder dann verschoben, ne? Ja, so ein bisschen so auf, okay, vielleicht geht's im Herbst und jetzt im Herbst, ah nee, dann ist es Frühjahr.
Ja.
Und ja, wie fühlt sich das an? Vor allem, weil du so eine große, eine schillernde Galionsfigur von einem Schiff bist, was ja auch viele Matrosen beinhaltet und da bestimmt für viele Leute monetär auch irgendwie verantwortlich dich fühlst.
Also wir sind ja eine Partnerschaft, ne? Also das ist ja nicht mein Orchester, sondern wir sind eine Partnerschaft. Also wenn wir sagen, wir machen das und das, dann stimmen wir ab, ob wollen wir da mal hinfahren oder wollen wir dieses Projekt unternehmen oder lassen wir es lieber und so. Und
das ist eine GmbH?
Wie seid ihr? Nee, also wie heißt so wie so ein Ärztehaus oder eine Partnerschaft oder so.
Und komplett demokratisch, also du, deine Stimme ist nicht.
Ja, da natürlich, was meinst du, Max, oder so? Ja. Natürlich zwingt mich keiner da irgendwas zu machen, wo ich mich sträube. Ja. Aber als solcher sind wir natürlich auch Mitveranstalter, wenn wir Konzerte geben. Ja. Mit dem Risiko und müssen dann auch immer Rücklagen bilden. Und diese Rücklagen, die helfen uns jetzt.
Ja.
Aber wir haben natürlich auch Mitarbeiter und Leute, die frei mit uns arbeiten und so. Also wir kriegen das irgendwie alles hin, aber jetzt ist aber auch langsam mal gut. 2021 könnte das mal wieder ein bisschen Tempo aufnehmen.
Ja, total. Wir haben ja letztes Jahr, durfte ich ja bei deinem großartigen MTV Unplugged mitmachen. Und da haben wir uns kennengelernt und ich glaube, fast alle Fragen, die ich heute stelle, basieren so auf so kleinen Sachen, die wir so in unseren kurzen Pausen zwischen Soundchecks und Proben und so in unseren Gesprächen hatten. Und zwar eine Sache, die ich super interessant fand, ist, ihr habt euch ja richtig im Studium kennengelernt und es hat sich aus so einem Studentenbandprojekt entwickelt und ihr habt da gar nicht die Perspektive damals gehabt, dass es bestimmt das Ding jetzt auch eure Karriere sein wird, sondern viele haben so für sich ihr Instrument geübt und du hast Gesang studiert und dann ist es aber am Ende des Studiums, hast du gesagt, hattet ihr schon so viele Gigs im Berliner und Brandenburger Raum, dass es eigentlich die Karriere da war, bevor ihr sie gesucht habt?
Ja, wir haben dann gesagt, so, es läuft jetzt gerade so gut. Also es war irgendwie klar, am Ende des Studiums hören wir auf. Jeder geht dann irgendwie ans Orchester oder an die Oper oder so. Und dann haben wir gesagt, lass uns das doch noch machen, solange die Leute uns hören möchten und solange wir Spaß dran haben. Und so ging das dann. Und dann haben wir, als es dann losging, so Anfang der 90er Jahre, haben wir gedacht, naja gut, wer weiß, wie lange das läuft. Lass uns mal ordentlich Konzerte ran schaffen. Da haben wir dann 180, 200 Konzerte im Jahr gespielt. Ja. Das war dann irgendwann zu viel. Da hatten wir dann, also irgendwann ist mal gut, da hatte ich dann auch die Faxendicke ungefähr.
Ja,
dann haben wir uns aber so ein bisschen eingependelt und jetzt haben wir so 80, 85, 90 Konzerte im Jahr. Das ist schon schlecht, aber das ist eigentlich auch ganz, ganz gemütlich. Also wir spielen dann 5, 6 Konzerte und dann haben wir 5, 6 Tage frei. Dann spielen wir wieder 5, 6 Konzerte, dann haben wir 5, 6 Tage frei. Also es geht eigentlich ganz gut. Spielen dann in Süddeutschland oder Norddeutschland oder fahren dann irgendwo hin.
Genau, also nur um es einmal nochmal aufzudröseln, Skandinavien ist auf jeden Fall ein Raum, wo ihr auch auf Tour geht. Ihr spielt in UK, also auch so fette Sachen wie Carnegie Hall und sowas.
Das, ne? Genau, also das letzte Konzert war tatsächlich, also die letzte Tour war im März in England. Da waren wir in London und in Liverpool und das letzte Konzert war dann in Manchester, wo das dann schon anfing mit Corona. Da hat man so hihi mit Ellbogen begrüßt. Aber im Saal saßen die Leute ganz normal dicht beieinander und das war überhaupt nicht anders als sonst. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Man zuckt ja jetzt so zusammen, wenn man alte Aufnahmen von vor einem Jahr sieht.
Total.
Theater oder Konzertsäle, dann auseinander.
Ja, sogar wenn ich einfach Filme sehe und irgendwie so ein ganz normales Szenario auf der Straße und dann gehen die in eine Bar und alles ist irgendwie so abstrakt geworden. Mein letzter Gig, bevor Lockdown war, mit meiner Band, aber in einer ganz kleinen Besetzung, also nur zwei Musiker und mehrere Gesangsleute dann. Und dann haben wir aber mit dem HR-Orchester zusammen in der Jahrhunderthalle in Frankfurt zwei Tage gespielt. Und da habe ich auch noch einen der Tage meine Band und Crew, so, dann waren wir insgesamt zu 14, 15 Leute eingeladen zum Essen und haben überlegt, was könnte irgendwie ein cooles Essen sein. Und wir waren beim Äthiopia und haben wirklich noch alle, weißt du, so mit Händen zusammen vom gleichen Teller gegessen. Natürlich haben wir uns auch die Hände gewaschen, aber dann auch zwei Konzerte gespielt und wurde es immer ernster, die Ansagen, und vielleicht muss das Konzert abgesagt werden, aber die Konzerte dann auch noch gespielt. Ungedistanztes Publikum. Und jetzt, wenn man zurückguckt, ist es so, wow, kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Ja, ist merkwürdig.
Wie schnell eine Normalität unnormal werden kann.
Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Irgendwann habe ich aufgehört, mir Sorgen zu machen. Sondern ich bin nicht schuld. Und deswegen leide ich nicht.
Also du meinst im Sinne von, du bist so der Kopf der Gruppe, vermeintlich. Und klar hat man so trägt man dann diese Bürde, aber dann ist es einfach das höhere Macht.
Ja, an mir liegt es nicht, es ist höhere Macht. Ich weiß nicht, wer die Macht macht, aber...
Wer die Macht macht, sehr gut. Ja, ich finde so faszinierend an eurem ganzen Ding, dass ihr in so einer Zeit... Und diese Zeit ist ja jetzt schon lange, seit ich mich erinnern kann, irgendwie in den 80ern haben Leute versucht, 80er Musik zu machen, in den 90ern haben Leute versucht, weißt du, den Sound zu machen. Und man macht immer die Musik aus der Zeit, aus der man ist, gefühlt. Und sogar, wenn man jetzt kurz zurückguckt, wo euer Karrierebeginn war, zeitlich, seid ihr dann komplett versetzt.
86 haben wir uns gegründet.
Das heißt, da wart ihr schon 66 Jahre mindestens verrückt in der Timeline.
Ja.
Also, aber wie kam das? Kannst du das irgendwie erklären?
Mein Spruch damals war immer, das haben damals junge Leute gehört und gemacht. Hm. Und jetzt machen es auch junge Leute. Also die haben die ersten Radio- oder die ersten Interviewfragen waren, wieso machen jetzt Leute, die Anfang, Mitte 20 sind, so alte Musik? Und dann habe ich immer gesagt, die Leute, die das damals geschrieben haben, waren Anfang, Mitte 20, als es in war und als die Leute danach Spaß hatten. Also ausgerastet sind die dazu nicht, aber ihren Spaß damit. Und ich hatte immer ein Faible dafür und dachte irgendwie, wenn mir das gefällt, gefällt es anderen bestimmt auch. Warum nicht irgendwie? Ich habe mich gewundert, als ich nach Berlin kam, dass nicht in jedem Saal irgendwie ein Orchester wie das Ballastorchester gespielt hat und die Leute getanzt haben oder so. So wie jetzt eigentlich Klärchens Ballhaus immer war. Ne? Aber das hat mich gewundert. Es gab natürlich auch Leute, die am Klavier was vorgetragen haben, ganz klar. Aber dass es so ein Orchester dieser Größenordnung nicht gab, hat mich gewundert. Und so hat sich das dann gefunden.
Und das war dann wirklich so... Ihr habt alle zusammen im gleichen Jahrgang studiert und dann war es so auf okay.
Naja, die haben so, es gab ja so Jazzclubs und da kannte man so ein paar Leute, da gab es dann diese Sessions und dann standen da die Saxophone Schlange, bis sie dran waren und die Solo gespielt haben. Die Sänger standen rum, bis sie was gesungen haben und alle so. Und so hatten wir uns kennengelernt. Einige haben studiert, andere haben, also wir hatten unser erster Bariton-Saxophonist, hat Luft- und Raumfahrt studiert. Aber er ist ein begeisterter Saxophonist gewesen. Und so haben wir uns dann eben kennengelernt. Das Notenmaterial konnte man in den Archiven bekommen, sich kopieren. Auf dem Flohmarkt habe ich teilweise Stimmen gefunden, die auf einem Flohmarkt irgendwo anders dann plötzlich die fehlenden Stimmen habe ich dann irgendwo anders dazu gefunden, aber das meiste gab es eben tatsächlich.
Also es waren alles Standard-Songs, die ihr am Anfang gemacht habt, noch keine eigenen Texte.
Genau, das waren die Originalstücke aus der Zeit, und als das in war, haben die Verlage halt Arrangements drucken lassen, mit ganz vielen Stimmen, das doppelte sich alles, aber so, dass man in einer 5-Mann-Kombo oder mit einer 25-Mann-Kombo quasi alle Stimmen besetzen kann. Und die Doppelung, die musste man dann rausschmeißen, je nachdem wie, also das ist halt so ein SO-Arrangement. Das ist Standard oder Stock Arrangement, wie die Amerikaner das nennen. Also das war so das Material, mit dem wir uns dann aufgebaut haben. Und dann lief das in Berlin ganz gut. Und dann hatte ich aus Quatsch Kein Schwein ruft mich angeschrieben. Und das war plötzlich dann, was der Verlag eigentlich erst gar nicht veröffentlichen wollte. Und dann sagte einer, doch, das ist doch lustig und so. Und das hat uns sozusagen die Türen für andere, also für Westdeutschland sozusagen und auch für Fernseh- und Radiogeschichten geöffnet.
Okay, das war dann schon richtig so.
Das war 92, und das war eigentlich Schuld daran, dass wir dann jetzt nicht nur als Studentenband so irgendwann aufgehört haben.
Ja, aber was ich auch super interessant fand, du hast ja klassischen Gesang studiert, Operngesang? Ist es dann direkt Operngesang oder gibt es dann noch Nuancen?
Ja, Oper. Ich bin lyrischer Bariton, also ist jetzt nicht so, das ist meistens der beste Freund vom König oder irgendein Schurke.
Ja, genau. Du sagtest, dass obwohl dich eben, glaube ich, das gereizt hat und erfüllt hat, was du mit deiner Stimme da machen konntest, dass dich so ein bisschen der Pathos des Ganzen gestört hat und die vielleicht Ernsthaftigkeit oder auch, ich weiß nicht genau, welches Wort du benutzt hast, aber ich glaube, sowas wie Pathos, ne, das alles muss immer so überzogen, so du bist jetzt böse und dann guckst du auch die ganze Zeit nur so, und das ist irgendwie so ein bisschen zu sehr gekünstelt und hat sich nicht so gut gefügt mit deiner Persönlichkeit, die eben auch sehr viel Humor und
Ironie, Sarkasmus, also Ironie. Ich bin ein großer Freund von Ironie, aber man kann nicht den besten Freund vom König spielen und sagen, ich bringe dich um, und meint das aber gar nicht so. Man muss das immer alles ganz ehrlich meinen, und ich habe ja auch nichts gegen klare Aussagen und Gefühle sozusagen. Wir haben in den Stücken haben wir diese Sachen ja auch, aber nicht die ganze Zeit. Ja. Nicht während des gesamten Abends. Irgendwann muss das mal kippen oder ein Bruch sein. Ja. Aber ich gehe immer noch gerne in die Oper, ich gehe in klassische Konzerte, aber auf lange Sicht, ich wäre auch nicht der allerbeste Opernsänger geworden, glaube ich so. Ich bin mit dem, was ich jetzt hier mache, habe ich sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht, und damit bin ich glücklich. Also vor allen Dingen, als es dann anfing, eigene Stücke zu schreiben und die sozusagen da so reinzufriemeln. Am Anfang war es einfach so, also eben Kein Schwein ruft mich an, das ist diese brutale Wortwahl, die ja selbst Rocker oder Punker zu der Zeit nicht verwendet haben, Schwein und Sau oder so. Und die haben das ja, oder?
Warst du den Rappern voraus? Oder?
Auf einmal steht da jemand im Frack und singt sehr distinguiert totale Kraftausdrücke. Mhm. Und das war der Witz irgendwie. Und später habe ich dann so Stücke mit so Rinderwahn oder Klonen kann sich lohnen, wo man an den Worten klar erkennen konnte, es muss ja von heute sein, aber die Melodieführung und die Orchestrierung war so, wenn man kein Deutsch verstand, konnte man denken, es ist bestimmt aus den 30er Jahren. So, und dann ist man aber irgendwann mit dem, ich könnte jetzt kein Stück über Corona schreiben, habe ich keine Lust zu. So hat man irgendwann, habe ich gedacht, jetzt bin ich mit den Themen durch. Ich kann jetzt kein Lied über El Nino schreiben. Das war so mein Punkt, wo ich gedacht habe, so jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt schreibe ich keine Stücke mehr. So. Und dann fing das wieder an mit Annette Humpe, Küssen kann man nicht alleine, und dann purzelte das auf einmal wieder los.
Ja. Aber meinst du, wenn du sagst, du glaubst, dass du nicht der beste Opernsänger geworden wäre, dass es jetzt irgendwas Technisches, rein stimmlich, du das nicht geschafft hättest, oder gerade eben, weil deine Persönlichkeit und diese Ironie es nicht zulassen wollte, dass du so tief in die Rollen reingehst?
Stimmlich. Schon stimmlich. Glaube ich. Dafür gibt es andere, die das besser können, muss man einfach sagen. Ja. Also, weil ich war nicht schlecht, aber ich war jetzt auch nicht so, weiß. Gar nicht, ich sagen, aber mir kommt das so vor, als ob ich jetzt sehr viel Glück gehabt habe, wie das sowieso in Musikerlaufbahnen immer ist. Ja. Glück.
Ja. Nee, weil ich finde, irgendwie, wenn man deine Musik hört und deine Show anguckt, obwohl man weiß, dass viele von den Elementen rezitierend sind irgendwie, ist es eben so, dass deine Persönlichkeit das so eindeutig, das auf dich gemünzt ist, oder du das so als dein Ding dann, weißt du, irgendwie rausstrahlst, dass man sich auch gar nicht so vorstellen kann, dass es dass du irgendwie, weißt du, ohne diese Persönlichkeit, dass du ein Künstler sein könntest auf der Bühne, ohne diese ganzen Charakter Sachen da einfließen zu lassen. So.
Das Tolle ist ja, dass man in diesem riesigen Wust der 20er, also es fing ja so Ende 20er an und wir gehen so gerade mal mit den amerikanischen und englischen Stücken so bis in die Ende 30er Jahre. Was das für ein riesiges Repertoire ist. Man kann sich ja alles schöner aussuchen. Da ist natürlich auch zu der Zeit unwahrscheinlich viel Mist produziert worden. Schlechte Kopien von anderen erfolgreichen Melodien oder Texte, die wirklich, wo man sagt, das kann man nicht singen. Wo ist da der Witz? Also weil gerade auch bei den deutschen Sachen muss man einfach sagen, es ist auch zu allen Zeiten immer wahnsinnig viel Schlechtes produziert worden und eingesungen worden. Und das zieht sich aber eigenartigerweise so durch. 40er, 50er, 60er. Also heute hört man nur noch das, was richtig gut ist, auch aus den 70er, 80er und 90er Jahren, oder?
Das stimmt, ja.
Es überlebt dann einfach nur das gute Kraut.
Ja. Ich habe dich das erste Mal live gesehen, aber glaube ich auch überhaupt wahrgenommen, tatsächlich auch in der Oper und ich glaube auch in dem einzigen Mal in meinem Leben, wo ich in der Oper war. Und zwar,
hast du dich vertan? Oder?
Ich wurde eingeladen, ich war damals Botschafter für den Welt-AIDS-Tag, den Promi-Botschaftern da, und da hingen überall immer zu jedem Welt-AIDS-Tag dann Plakate in ganz Deutschland von mir rum und anderen Leuten, und da gab es die in der Berliner Staatsoper hier.
In
der alten Oper, stimmt.
Nicht alte, Deutsche Oper.
Deutsche Oper
am Anna.
Stimmt. Ja. Und da gab es dann die Gala, irgendwie eine Benefiz-Gala zu dem Thema, irgendwie mit verschiedenen klassischen und Opern-Acts, die da aufgetreten sind. Und du hast das Ganze, glaube ich, komplett moderiert oder hast du eine Laudatio gehalten?
Nee, ich musste die Arien und die Sänger jeweils ansagen. Ja. Also und mit wenigen Worten den Inhalt der Oper wiedergeben und vielleicht auch die Szene, in der jetzt dieser Sänger oder die Sängerin auftritt und singt und sagt.
Und da ist mir eben aufgefallen, weil das war irgendwie schon so weit in meiner Karriere, dass ich auf jeden Fall schon viele große Veranstaltungen in Deutschland besucht hatte und irgendwie so das Niveau von Moderation und Wortwitz von den vermeintlichen Leuten, die durch den Abend führen, oft eben super peinlich fand und war dann eben so, ich weiß eh nicht, was meine Grundhaltung war, in die Oper zu gehen. So. Ich glaube, mich hat keiner gezwungen, aber ich war jetzt, glaube ich, auch nicht so eingestellt, dass ich da jetzt irgendwas super Tolles erlebe, was mich mega wegflasht, und musste dann eines Besseren belehrt werden, weil echt sowohl musikalisch da echt mega interessante Sachen passiert sind, unter anderem so die heftigste Stimme an dem Abend war von einem Mann, der, glaube ich, ein Meter groß war, der kleinwüchsig ist. Ne, so.
Thomas Köstorf.
Ja, das ist unglaublich.
Ja.
Also das war halt, genau, der kam da raus und war einfach halb so groß wie alle und seine Stimme war dreimal so groß wie die von allen. Und, das fand ich interessant. Und du hast eben so viel Wortwitz und Stil in deinen kleinen Ansagen da gehabt, dass ich ab dem Moment dich irgendwie auch total auf dem Schirm hatte und dann irgendwie auch angefangen habe, die Musik zu checken. Und als dann auch die Anfrage kam für das MTV Unplugged, das habe ich ja auch irgendwie in ein paar Interviews zu deinem Ding gesagt, das war wirklich eine der witzigsten Fügungen, weil ich habe ein paar Wochen vorher mit einem Freund von mir, Damien, irgendwie geflasht, was für Gäste noch gut wären auf dem Album, und dann meinte ich so, Max Rabe muss eigentlich auf dieses Hochkulturalbum. Wie kommt man an den jetzt ran? Ich glaube, ich kenne keinen, der den kennt.
So. Und schon hängt er in der Leitung
und dann
und will was.
Zwei Tage später sagt mir mein Manager Sebastian so, Max Rabe macht ein MTV Unplugged und die fragen, ob du Lust hättest, da mitzumachen. Mhm. Und ich auch direkt so, ja, habe ich. Und ich will auch kein Geld, ich will einfach nur, dass wir dann irgendwie auch, dass du dann auch irgendwas mit mir für mein Album machst. Und war dementsprechend auch direkt irgendwie, weißt du, gar kein so ein Business-Stress und es gab keine Verhandlungen mehr, war einfach nur so, cool, wir machen das jetzt zusammen. Und dann auch nochmal, um es zu erzählen, weil das weiß ich nicht, ob das die Leute auf dem Schirm haben. Ich habe dann irgendwie ein Datum bekommen, so, und dann, wann ich mich mit euch treffen soll bei euren Proben. Mhm. Und dann kam ich da an und in meinem Kopf war das so, es sind jetzt mindestens 2-3 Wochen noch, bis diese Aufführung ist. So. Und dann war das aber ein Donnerstag und dann kriege ich so nach einer halben Stunde irgendwie, nachdem wir da uns kennengelernt haben, mit, dass ihr sagt, ja, Dienstag und Mittwoch sind dann ja die Aufzeichnungen. Und ich so, ach so, und jetzt habe ich mir erst...
In diesem Jahr.
Und dann haben wir uns irgendwie, hatten uns den Song schon ausgesucht, dann habt ihr den einmal gespielt so, Dann habe ich gesagt, okay, die Stelle könnte ich mir vorstellen, dass ich da irgendwas mache. Und dann habe ich es einfach auch schon mal in der Probe einfach irgendwas gefreestylt, so, was dann auch, glaube ich, für viele so in dem Rahmen ein bisschen ungewohnt war, dass direkt irgendwas passiert ist, ohne dass ich was vorbereitet habe. Was mich dann total gefreut hat, dass ich da so viel positives Feedback bekommen habe, weil ich weiß ja auch immer
nicht. Die Jungs waren alle komplett aus dem Häuschen, haben sich so gefreut.
Und dann hatte ich eben letztendlich, genau, dann waren wir so verblieben, so, ja gut, eigentlich, um das irgendwie vernünftig üben zu können noch alle, muss ich heute Abend den Text schreiben und dann treffen wir uns morgen wieder hier im Proberaum und nehmen das Ding auf. Und dann habe ich irgendwie die Nacht dann irgendwie den Text noch geschrieben und dann kam ich nächsten Tag zurück. Und dann haben wir da das Demo aufgenommen und ein paar Tage später dann
schon,
ja, die Aufzeichnung gehabt.
Die auch schon sofort dann auch mit Publikum komplett auf dem Punkt war. Also das ist das war wirklich, wirklich phänomenal. Also auch wie so deine Texte dann sich noch leicht veränderten und wie du schiebst. Also wie man das daran wird für mich die Sache auch nie langweilig werden, was ich mache, dass man einfach einen Text hat, den man aber so oder so noch schieben kann, sich mal zurücklehnen, das Orchester läuft vor oder bei dir dann die Beats und du rennst dann hinterher oder spielst damit, gehst frisch vor und so, das war phänomenal zu sehen. Ohnehin bin ich ja deine Texte, deswegen hatte ich dich ja auch schon sehr früh auf dem Schirm, weil du eben einer von den Rappern bist, die nicht schlecht gelaunt in dicken Autos sitzen.
Schon oft, aber das teile ich nicht mit der Öffentlichkeit. Aber das ist eigentlich, was ich wirklich den ganzen Tag mache.
Das nimmst du dann eben nicht auf. Das ist ja eine Privatsache. Und du erzählst dann auch was zu erzählen, irgendwie was auch mit der Realität zu tun hat und nicht nur über, weiß ich nicht.
Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Nicht nur dieses Klischees bedienen. Das fand ich auch eben witzig, wie ich es geschafft habe in der Plattform, denn das, weil irgendwie geht's um den Tag im Bett bleiben und so. Und ich habe ja trotzdem noch in meinen zwei Zeilen so ein bisschen so politische Haltung. Da habe ich auch echt viel Zuspruch für bekommen, weil es irgendwie so subtil verpackt ist, dass keinen wirklich so aufstößt,
glaube ich. Mit dem Rentner, der sich erschreckt und
genau,
so ein paar andere Sachen sind noch da drin.
Das, also
nicht gefällig bleiben, sondern irgendwie auch so die Chance zu nutzen, durch die Hintertür noch was hinterher zu lösen. Finde ich gut.
Naja, das fand ich richtig gut. Und dann hat dieser Song ja auch noch tatsächlich ein Momentum bekommen dieses Jahr, weil dann auf einmal Ich bleib zu Haus ab März einen ganz anderen Kontext hatte. Und dann gab es ja auch noch einen witzigen Remix mit so einem animierten Video von uns, ne?
Mit Zeichnen. Und was ich total nett finde, es kommen ab und zu melden sich Schulklassen, die deinen Part als Ikone sozusagen eins zu eins übernehmen und es gibt dann irgendeinen Sänger, der in der Klasse meinen Part singt. Ja. Oder bei einer Geschichte haben die mich gefragt, ob ich sozusagen als Gast mitsinge und dann den Rap-Teil von dir, den will dann aber auch einer von den Jungs machen, den wollen sie sich dann nicht nehmen lassen, weil sie da Spaß dran haben, quasi den Coolen raushängen zu lassen.
Cool, Hammer. Ich musste irgendwie dran denken, ich habe es ja auch im Intro schon gesagt, weil ich war vor ein paar Tagen, ist hier ein Bus an mir vorbeigefahren irgendwo in Berlin und da stand so die 29er Jahre. Und da ist mir erst aufgefallen, obwohl ich natürlich gerade in meinen Graffitis, schreibe ich in jedem Graffiti, mache ich immer noch so ein 2020 rein. Aber irgendwie ist mir echt dann erst aufgefallen, dass jetzt ja wieder die 20er Jahre sind. Ja. Ne? Und dann dachte ich auch so kurz, wow, eigentlich hätte Max das ja dieses Jahr machen müssen, nur so um den Rahmen zu spannen, so dass sie in 2020 so die 20er Jahre wieder auferleben. Aber dann war es ja so super schlau, dass sie es in 2019 gemacht hat, weil dieses Jahr hättet ihr es gar nicht machen können. So.
Erstmal das und dann, ich will einfach, ich möchte dieses 2020 gar nicht mehr auch mal irgendwo auf irgendeinem Plattenrücken sehen. Irgendwie, das ist...
ist over, ne?
Ja, irgendwie. Ja. Nicht. Das ist eigentlich eine schöne Zahl, aber irgendwas stimmt da nicht,
oder? Ja, total. Das ist echt interessant. So weit.
Überall, also egal wohin du
guckst. Aber war ich das nie... bewusst, also so im Sinne von, okay, ihr plant jetzt dieses Album und dann wisst ihr irgendwann, okay, jetzt wir nehmen es, wann war das, so im Sommer oder so auf und dann kommt es im Herbst raus oder
ja,
so.
Ja.
Aber war ich nie bewusst, dass, wenn man ein Jahr wartet, dass es dann wieder die 20er anfangen?
Wir eigentlich, also das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich wollte da nie so eine Nostalgienummer draus machen, auch schon immer bei den Konzerten nicht. Mhm. Also wenn wir auf die Bühne gehen, dann tragen wir zwar ein Smoking, aber das macht jede Jazzband auch irgendwie. Ja. Und es gibt viele Sänger, die einfach nur im Smoking auftreten. Ja. Und wenn ich irgendwann nach München fahre oder nach Hamburg ein Konzert habe, muss ich nicht überlegen, was hatte ich denn beim letzten Mal an?
Ah, ja,
hatte ich da einen grünen Frotteeanzug an oder einen gelben Anzug oder was? Sondern ich habe ein Smoking und einen Frack und ich muss nicht über die Klamotte nachdenken. Das finde ich schon mal sehr, sehr entspannt. Und unsere Geigerin trägt auch einfach ein elegantes Abendkleid, ohne Federboa, ohne irgendwie 20er-Jahre-Attitüde, sondern zeitlos. Und diese Zeitlosigkeit, die will ich eben auch in der Musik sehen oder herausheben. In den Texten so, oder den Humor oder so, keine Ahnung. Texte sind ja auch manchmal nur banal oder lustig oder spielen mit Klischees oder so. Aber wenn, dann soll es zeitlos sein.
Ja, total. Ich fand, dieses ganze Event hat mich wirklich sehr geflasht, beeindruckt und so meinem Herz auch voll gut getan, weil ich war ja jetzt auf mehreren Unplugged. Das erste war bei Max Herre. Das war eben auch super gut. Er hat es eben perfekt geschafft, irgendwie das, was er seine ganze Karriere, wofür er stand, in ganz vielen Facetten, in ganz vielen Songs mit super vielen Gästen darzustellen. Das habe ich auch total als Messlatte genutzt, um mein MTV Unplugged dann so zu machen, dass ich wirklich darauf achte, auch dass diese ganzen Facetten da sind. Dass es nicht nur darum geht, das sind meine größten Hits hier alle. Ich gucke, welche Songs am meisten sich verkauft haben und die nehme ich, sondern dass ich wirklich darauf achte. Es geht irgendwie um das Storytelling. Es geht irgendwie darum, meine Virtuosität als Rapper zu zeigen mit den schnellen Sachen. So, dann geht es aber auch irgendwie um die Reggae-Sachen, um die ganzen Kollaborationen. So, und natürlich auch um die Klassiker. Und ich fand bei eurer Veranstaltung, also Aufzeichnungen waren es ja in erster Linie, die ja nochmal ein bisschen herzloser oft sind, wenn man so hinter den Kulissen ist als Veranstaltung. Da war es richtig schön zu sehen, dass alles war so locker irgendwie. Ich kam dann gleich ins Ballhaus rein und dann war ich so, okay, wo muss ich jetzt da hin? Und dann bin ich irgendwie musste man da so durch so einen kleinen in so einen Seitenflügel, ne, irgendwie, und dann die Treppen hochgehen. Ja. Und dann war ich so, okay, in welchem Stock ist das jetzt? Und dann stand da einfach so DIN A4 mit so irgendwie Kugelschreiber, so Max Rabe. So, weißt du, so, dann, okay, da geht's lang. Das war irgendwie alles so schön unprätentiös. Und
Die Fatzke und vorne im Pinsel geben wir eigentlich nur auf der Bühne, hinter der Bühne.
Genau.
Ist das eben ganz
toll,
sehr entspannt, ja.
Ja, super entspannt. Und ich fand auch dann die Gastauswahl sehr interessant und gelungen im Sinne von, da war Lordi war dabei, dieser das finnische Monster, der Frontmann dieser wahnsinnigen Band Lordi, der dann wirklich irgendwie tagsüber bei den Proben in 1,50 Meter da irgendwie als ganz normaler Mensch rumlief und dann später in größer als ich, irgendwie 2 Meter mit so richtig, nicht nur aufgesetzten Maske, sondern so einer richtig, ne, Plastik.
Mit Ausdruck, also, Wahnsinn, ja.
So 5 Stunden in der Maske.
Der muss ja 5 Stunden sitzen in der Maske. Ja. Der kann, glaube ich, auch gar nicht sitzen. Der wird stehend in einem Transporter vom Hotel zur Halle gefahren.
Wahnsinnig.
Also, aber ich wollte gern, dass die leiseste, die stillste und feinste Nummer des Abends von der grimmigsten Erscheinung, die man sich vorstellen kann. Also wir haben jetzt inzwischen auch mitbekommen, irgendwie, also wenn Kinder zugucken beim Video, die mussten dann erstmal vorgewarnt werden, beziehungsweise sie haben dann schreiend das Wohnzimmer verlassen. Musste erstmal erklärt werden. Nein, nein, das ist der böse Onkel, ist aus Pappe, der tut nur so.
Und was ja genau für die Leute, die es nicht gesehen haben, unbedingt angucken. Also ich habe mich dann auch gefragt, so, okay, was passiert jetzt, ne? Der Typ, weil das war so ein sehr kleines Set, Orchester war sehr eng zusammengerückt in diesem Raum und dann nur für den Song musste, glaube ich, irgendwas ein bisschen auseinandergerückt werden, damit er so
durchkommt.
Damit er da durchkommt. Und dann war von hinten hell beleuchtet und dann kam Nebel und dann kommt da einfach ein Riesenmonster raus, so langsam, und es ist wirklich eine komplett andere Stimmung als in eurer Show sonst. Dann setzt er sich auf den Barhocker, dann entsteht so eine awkward Silence, weil alle sich so fragen, was passiert jetzt?
Wen bringt der jetzt um?
Und dann kommt so ein Klavierton, der den Grundakkord vorgibt, und dann singt er: I'm just a gigolo and everywhere I go. Und es war so lustig. Und vor allem, ich weiß nicht, ob man, ja, ich glaube, wir diskreditieren ihn jetzt damit nicht. Na, manche, also wir haben ja auch mehrere Takes von unserem Song gemacht. So. Aber er musste ja schon ein paar Takes machen, weil er einfach den Text irgendwie auch nicht kannte, ne? Von so einem Standard.
Er war komplett auch irritiert. Ja? Er kennt das so, er geht auf die Bühne, der Schlagzeuger, ba, 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 und dann fängt er an zu singen.
Ja.
Und jetzt macht der Klavier, am Klavier wird der Akkord vorgelegt und er hat dann immer hingeguckt.
Wann kommt
der? Immer so weiter habe ich gesagt, du musst da nicht hingucken, der hört dich und du hörst ihn und ihr geht einfach gemeinsam vorwärts.
Da war ich noch nie so.
So, really? Oh, okay, just you. Das war für den ganzen neues Musizieren, aber er hat Spaß gemacht schon.
Total.
Aber
Aber es war eben so süß. Neu. Ich habe noch nie gesehen, dass einfach so der bedrohlichste Mensch der Welt dann eh so einen süßen Song singt und dann einfach in der ersten Zeile, und das ist wirklich so ein Song, den eigentlich jeder Mensch auswendig kennt, selbst wenn man, weißt du, wenn man.
Ja, er kannte das natürlich auch
so,
vorher, ja.
So. Und dann hat man so nach der ersten Zeile so, fuck! so abgebrochen und so, also einfach so süß, weißt du, ja, so ein Monster, das irgendwie so unbeholfen da. Ja, aber das fand ich richtig cool und schön unerwartet, denn stand auf einmal Herbert Grönemeyer neben mir, war natürlich auch beeindruckend irgendwie, der war dann auch nur den einen Tag da und hat so profimäßig, glaube ich, auch nur so den einen Take da so.
Der erste Take war zack, so genau wie bei dir. Und dann, er ist genommen, reingekommen, eine kurze Verständigungsprobe umgezogen und dann hat er das eigentlich eingesungen und eben auch, das ist auch ein Stück, das ich geschrieben, das ich zusammen mit Annette Humpe geschrieben habe und das hatte ich davor im Jahr oder so auch ewig im Programm und er singt das und das ist ein ganz eigenes Stück, das ist, hat plötzlich gar nichts mehr, also es ist sein Stück gewesen, es war gar nicht mehr meins.
Ja, das ist heftig, wie der Typ alleine mit seiner Stimme.
Ja, so wie, hat er seinen ganz eigenen Weg gefunden und das Orchester Eisenhardt bleibt so bei sich, vornehm, zurückhaltend, begleitet er und er rennt vor und wieder zurück und will alle Zügel an sich reißen und trotzdem ist es alles zusammen und entsteht eine Spannung und ich hatte richtig feuchte Augen, weil ich, weil es aber mal so emotional war, wirklich, also ich bin sonst nicht so kitschig, aber das hat mir echt, fand ich so wirklich sehr beeindruckend.
Ja. Was war noch schön, ein Moment, den ich noch super schön fand, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, war, wo das Publikum auf einmal wurde ausgetauscht und dann war, aber das hat man nicht gleich gemerkt, da saß ein volles Publikum und dann haben die aber auf einmal alle Geigen und Cellos gehabt und haben
Flashmob angefangen. Genau. Mit Geigen, ja,
das war mega.
Das fand diesen Effekt, also man sitzt ja dann zusammen und plant, was kann man machen. Ehrlich gesagt, als es losging, wollen wir ja nicht mal MTV Unplugged machen. Wir sind bei mir sofort erstmal in die Jalousien runtergegangen, weil ich dachte, ich bin nicht MTV Unplugged. Okay, ja. Unplugged, ja. Ja. Also wir können auch beim Stromausfall spielen. Ja. Aber und da habe ich gesagt, ja, okay. Wenn wir jetzt coole Leute einladen, Leute, auf die man nie käme, wenn man an uns denkt, an Max Rabe und Palastorchester, dann müssen wir selber nicht cool sein. Dann laden wir einfach Leute ein, die ganz anders sind und wir bleiben bei uns und die bleiben sozusagen auch bei sich, aber bewegen sich sozusagen auf unserem Planeten. Und das war dann auf einmal der Reiz und das Besondere für diese Geschichte.
Ja, das war auf jeden Fall das Einzige, wo ich in letzter Zeit nochmal nachdenken musste, weil dieses Jahr hat ja nicht nur die Corona-Welle mitgebracht, sondern auch eine ganz neue Wahrnehmung in der breiten Masse von diesen Menschenrechtsthemen durch Black Lives Matter und diese ganzen Sachen. Und das Einzige, was mir in dem Moment damals schon ein bisschen aufgestoßen war an Gästen, war dieser Popolski, der ja, glaube ich, selber nicht Pole ist, aber so ein bisschen so dieses Polen-Klischee, also nicht ein bisschen, der spielt einfach das volle Polen-Klischee mit dem Akzent und ich trinke Wodka und den. Und in der Show war es mir gar nicht so aufgefallen, aber da haben wir nochmal diese Pressekonferenz gehabt und da hat er auch irgendwie das Ding nochmal so abgezogen.
Er bleibt immer in seiner Rolle.
Ja, vor dem Publikum und irgendwie war ich letztes Jahr schon so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das noch so zeitgemäß ist. Ich weiß, dass in Deutschland total viele Leute sich auf den Schenkel klopfen, wenn man solche Witze macht, so, aber dann ist es für mich eben auch leicht austauschbar mit, das könnte dann auch der Türken- und Moslem-Witz sein oder es könnte das der N-Wort-Witz sein oder der Juden-Witz und da wollte ich dich nur mal fragen, also nicht jetzt als Vorwurf, dass ihr ihn eingeladen habt, aber eher so, meinst du, wenn ihr nächstes Jahr dieses Unplugged machen würdet und dieses Jahr hättest du das alles mitbekommen, wie einzelne Gruppen, weißt du, so, wenn es um Definition von Worten, wie einzelne Gruppen genannt werden wollen und so. Meinst du, ihr würdet ihn nächstes Jahr auch noch quasi einladen? Also findest du es noch zeitgemäß, diesen Humor?
Also es ist Achim Hagemann, mit dem ich ja auch zusammen Stücke schreibe. Mhm. Ich kenne ihn, ich weiß, wie der tickt.
Ja, klar. Ich wollte unterstellen, dass er ein Rassist ist, nur eben so die
und ich Zeiten weiß, ändern sich. Also. Ich weiß, dass seine Intention damals schon war, als er damit angefangen hat. Er sagt, alle haben irgendwie ein komisches Vorurteil gehabt, damals, so vor 15 Jahren, als er damit anfing, gegen Polen. Und er wollte einen sympathischen, lustigen, netten polnischen Nachbarn spielen oder so, einen Typen, den man einfach gern hat. Also
was
Argwohn deinerseits vielleicht entkräften könnte, er hat eine ganz große Fangemeinde unter Polen, die hier in Deutschland leben, die kommen zu ihm und freuen sich.
Freuen sich, dass jemand
erkennen
so...
Sich, ja. Weiß ich nicht, ob sie sich wiedererkennen, aber die sehen, da ist jemand, der einen netten Typen darstellt. So. Also, so,
er spielt mit Klischees, aber nicht nur, genau. Aber die färben nicht so negativ auf die Gruppe ab.
Ja,
die
er also darstellt. Er spielt mit den Klischees, so mit dem Akzent und so weiter, und ich trinke Wodka, aber sympathisch, wahnsinnig sympathisch.
Stimmt,
so, wo man denkt, so einen möchte man eigentlich in einer Verwandtschaft haben oder so. Aber
ja, genau, also deshalb, ich bin jetzt auch nicht so ein Mensch, der so mit so vorgefertigten Mustern durch die Welt geht. Ich betrachte echt alles immer einzeln, aber musste dann irgendwie, als ich überlegt habe, worüber wir heute reden, dachte ich so, wenn ich denn, weißt du, muss ich es irgendwie einmal ansprechen, ob so irgendwas sich geändert hat sozusagen durch die Zeit. Also, ich habe irgendwie neulich gab es auch diesen Skandal irgendwie, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in einem Podcast von Serdar Somuncu. Der hat irgendwie so ziemlich viele Worte, also gesagt, die man nicht mehr sagen sollte, und auch ziemlich viel Kram über Frauen und sexistischen Kram, die man nicht mehr sagen sollte, und dann im Nachhinein einfach gesagt, so, das ist meine Bühnenperson und rechtfertigt das eben so, dass ich diskriminiere alle gleich, so dass es wieder gerecht ist. Ich schließ auch keine Gruppe aus meiner Diskriminierung. Und ich fand es vor 10 Jahren, als er rausgekommen ist, oder als ich ihn das erste Mal mitbekommen habe, oder so, weiß nicht, 2008 rum oder so, da fand ich es irgendwann so cool, weil irgendwie da so diese politische Correctness-Zeitalter so sich gerade so anbahnte. Und da war es irgendwie, fand ich, ein interessanteres Statement als jetzt. Jetzt fand ich, sah einfach nur aus wie so ein Idiot, der provozieren will und das dann auch im Nachhinein nicht wirklich gut erklären kann. So. Weil wenn man sich mit Comedy auseinandersetzt, gibt es ja auch immer genug Fälle, so zum Beispiel Dave Chappelle, der hat in jedem großen Comedy-Special immer irgendwie so ein Ding über Transgender so und kriegt immer einen Shitstorm dafür, und im nächsten macht er aber immer nochmal wieder was, aber es ist trotzdem so intellektuell auf den Punkt und so liebevoll auch der Community gegenüber auf irgendeine Art, so. Auch wenn er da auch mit den Klischees spielt, dass alle schlauen Leute checken, man kann es vertreten, so, ne? Und jetzt gibt es irgendwie so einen, genau, es ist alles, es wird eben alles immer nuancierter, aber dadurch wird es auch immer nur noch subjektiver. Ne? Also jeder kann eigentlich nur noch, wie kommt es bei dir an, wie kommt es bei dir an? So, es gibt nicht mehr so diese Regeln, aber hat mich nur interessiert, ob dieser Popolski-Faktor jetzt in diesem Jahr was anderes gewesen wäre.
Nein, weil ich ihn kenne und weiß, wie er tickt, und kenne seine Intention, dass er wirklich ein liebevoller Blick auf einen Typen, er hat sich dann einen Typen ausgedacht, der auf Hochdeutsch gar nicht so lustig funktionieren würde.
Ja.
Und ich finde es ehrlich gesagt, also wenn ich finde es nicht schlimm, was heißt nicht schlimm, ich finde es charmant, wenn jemand seinen Akzent behält und sich nicht aalglatt sozusagen der Hauptrichtung anpassen muss, sondern wenn ich jemanden darstelle, der diesen Akzent hat und ein Sympathieträger darstellen soll, Freund sein soll, dann finde ich das nicht ungefährlich, das finde ich vollkommen okay und auch schön. Eigentlich tut er was dafür, dass man solche Leute sympathisch betrachtet.
Ja.
Also ist eigentlich eine Einführung in, guck doch mal auf deine Nachbarn, die einen Akzent haben, ein bisschen liebevoller als nur irgendwie, der ist nicht so wie ich.
Ja, genau, aber da fängt es eben an, weil wenn man so vorbelastet mit so Themen ist, ne, dann kann man es ja manchmal gar nicht mehr nur so subjektiv analysieren, sondern oder objektiv analysieren, sondern muss einfach, weißt du, ist einfach emotionsgeleitet oder so. Aber nee, aber ich fand es jetzt auch nicht verwerflich. Aber generell, was wollte ich noch in der Show?
Ach, eine Frage. Er hat nur positive Eigenschaften. Ja. Er ist nur sympathisch auf der Bühne. Er ist gar nicht derjenige, der irgendwie was irgendeinen negativen Charakterzug, egal was auf der Bühne passiert, hey, ist immer gut gelaunt, alles sind seine Freunde. Ja. Und das ist einfach grundsympathisch und liebenswürdig so.
Ja.
Also überhaupt finde ich interessant, dass du das so fragst, aber finde ich auch ganz eindeutig, dass da überhaupt keine Gefahr besteht.
Nee, genau, aber wie gesagt, es ist einfach nur, weil sich diese Parameter irgendwie, finde ich, weißt du, irgendwie wird das Bild immer schärfer so auf dieses ganze Menschenrechtsthema, und immer mehr Gruppen können so sagen, weil irgendwann war ja alles mal okay, über Leute zu sagen, weißt du so, und dann so, ja, nee, das kann man ja sagen, Und jetzt so, nee, aber es ist auch okay, seiner Sekretärin auf den Arsch zu klatschen, weißt du, so, nee, aber ist jetzt nicht mehr okay in 2020, weißt du?
Okay,
so, aber, genau, also, aber, ja, weißt du, wenn so der Gesellschaftskonsens diktiert ja oft, wie sich Leute zu so einem Thema fühlen, und oftmals ist es auch erst, wenn ausgesprochen wurde, nee, das ist eigentlich nicht korrekt, und auf irgendeiner Instanz, weißt du, bestätigt wurde, dass es nicht korrekt ist und ein Gesetz vielleicht dazu ist, weißt du, jetzt, wenn man der Sekretärin auf den Arsch klatscht, so, dann kriegt man eben eine Anzeige, so, und das ist eben, weißt du, dann fängt es auch bei manchen Leuten erst ein zu sacken.
Also, dass sie anfangen, ne, mal nachzudenken, dass die das vielleicht gar nicht so toll finden, ja, wie ich in dem Moment. Ja, absolut. Ja.
Ich glaube, meine letzte Frage zum Unplugged ist, ist es Gold gegangen?
Ja.
Wo ist meine goldene Platte? Das ist meine Frage.
Ja,
Max,
ja,
hast du
sie
mir mitgebracht?
Wir haben ehrlich gesagt, hatten wir mal tatsächlich eine Party geplant,
ja,
und die dann aber genau wegen Corona ausgefallen ist. Jetzt weiß ich, dass wieder drüber nachgedacht wird. Ja. Aber sind wir längst, ja, und wir wollen das auch machen, aber eben nicht per Videoschaltung.
Nee, klar. Ich bin kein Typ, der sich meine eigenen Verkaufszahlen großartig anguckt. Dementsprechend weiß ich auch deine nicht. Ist das für dich ganz normal, ein Album rauszuhauen und nach ein paar Monaten eine Goldmeldung zu kriegen? Ist das in den letzten Jahren öfter passiert?
Also das hat sich nur immer mit eigenen Stücken ergeben.
Hm.
Und früher haben wir natürlich das laufende Programm einfach aufgenommen, damit die Leute die Stücke mit nach Hause nehmen konnten. Das war jetzt nie irgendwas, also unsere, die Klassiker der 20er, 30er Jahre, das war immer so Publikumspflege und Archivierung und so weiter und so fort. Und dass man irgendwo, aber das war nie irgendwas, was groß was gebracht hat. Das war erst mit den eigenen Stücken. Also es fing mit Küssen kann man nicht alleine an und vorher mit Kein Schwein ruft mich an. Und danach haben wir halt unsere Konzerte gegeben und unser Geld eigentlich auch immer mit den Konzerten verdient. Und so ist es ehrlich gesagt nach wie vor.
Aber hast du Goldalben von deinen Alben? Hast du mehrere Goldplatten schon hängen aus deiner Karriere?
Na, Küssen kann man nicht alleine. Für Frauen ist das, also das war dann Gold und Platin. Ja. Und dann Küssen kann man nicht alleine. Für Frauen ist das kein Problem. Und der perfekte Moment, also diese drei.
Super.
Und aber meine
Und wie war das denn so, als du den Call bekommen hast von deiner Management-Label-Abteilung, dass die gesagt haben, so, jetzt ist das Album Gold, so, und ich meine,
ja, da freut man sich natürlich, und ich gucke, wenn das raus ist, wie reagieren die Leute? Dann waren wir auf Platz 2 in den Charts. Mhm. Das haben wir mal auch mal irgendwann geschafft, aber das ist, wir sind keine Band, die in den Charts auftaucht eigentlich.
Ja.
Und wenn man das dann tut und plötzlich da ist, das ist das ja wie Weihnachten, das ist ja ganz klar, da freut man sich. Und dann ist das aber auch dann irgendwie, die Realität ist dann wieder eine andere, kann man sich ja nicht drauf ausruhen.
Nee, klar. Und also ihr lebt ja eh von dem Live-Geschäft in erster Linie, aber es ist ja auch einfach schön, ne, so zu sehen, dass in so einem Jahr, irgendwie 2019 war es auch nicht so leicht für alles Gold zu gehen, in egal welchem Genre. Und ich fand, das wurde richtig gut aufgenommen und es gab eine mega Wertschätzung. Also für euch ist ja anscheinend komplett der Plan aufgegangen, genug von dem, wofür man euch eh kennt, zu zeigen, sodass es eure Fanbase total befriedigt, aber irgendwie dann auch durch die Kollaboration sich irgendwie neues Publikum hier und da zu erspielen.
Das sowieso, ja.
Und anscheinend, ich habe einen neues richtig vernichtenden Kommentar gelesen auf deiner Seite, da hat irgendeine Frau so einen langen Absatz geschrieben und ich war da drin getaggt, deshalb taucht es dann einfach bei mir auf. Die hat das generell total schlimm gefunden, wen ihr alles eingeladen hat, aber dann vor allem so untalentierte Nichtskönner wie Samy Deluxe. Also es waren wirklich so viele schlechte Antisuperlative. Und da habe ich wirklich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Konnte man die dann auch kommentieren?
Genau.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ungeschoren davon kommen.
Und dann habe ich nämlich auch zuerst so.
Das ist auch fürs, was finde ich respektlos.
Das wollte ich gerade darauf hinaus. Ja. Ich habe dann überlegt, ob ich irgendwas sage. Dachte ich, lass ihn.
Nein, bitte.
Dann hat aber irgendwie so eine nette andere Frau gesagt: Ey, erstens, das ist irgendwie total unangebracht hier auf so einer Seite, wo so ein netter, weißt du,
ja,
Ton eigentlich herrscht, sowas zu schreiben. Und zweitens, hör dir mal Samy Deluxe Sachen an. Das, was du über Rapper sagst, kann man bestimmt nicht alles auf ihn beziehen. So, und dann habe ich irgendwie nur sie bei ihr dann kommentiert, so, warum ist diese Frau so gemein zu mir? Und dann gab es noch ein paar witzige Kommentare. So, und ich glaube auch, wer auch immer eure Seite von euch aus pflegt, hat dann auch irgendwie noch was Nettes dazu geschrieben.
Ja, also und sowas höre ich mit den Sätzen. Ich kann mir
gar nicht nee, genau, also ich hätte es eben auch, das war auch wirklich.
Aber ich muss mal, ja, da muss jetzt wahrscheinlich selber so Mundschuh kurz mal da einschreiten, um diese Dame in Relation zu setzen.
Genau, ja, jetzt brauchen wir ihn. Jetzt spätestens guck. Jetzt auf jeden Fall. Und dann ist mir noch ein Ding so hängen geblieben, das hast du auch so ganz nonchalant mal in so einem Nebensatz erwähnt, als wir da diese Aufzeichnung hatten.
Sag mal, wir reden jetzt so viel über mich, ist das normal?
Ja, total. Also du kannst mich aber auch gerne irgendwas fragen, ja, total. Also sobald dir was im Kopf ist, aber ich habe nur so meine Kuriositätenkatalog muss ich immer abfrühstücken, okay. Aber fühle dich frei, sonst immer gerne was zu fragen. Aber ich wollte gerne noch was hören oder die weitere Ausführung der Geschichte, dass du irgendwie so nonchalant erwähntest, so, ach ja, bei Marilyn Monroe, Marilyn Manson und Dieter von Tees Hochzeit sind wir aufgetreten.
Habe ich ihn nicht erwähnt?
Ich glaube doch. Oder irgendjemand hat es
erwähnt. Irgendjemand hat das erwähnt.
Ich habe dich dann danach gefragt.
Ja, das kann genau sein. Also ich...
Du kokettierst damit nicht.
Ich schwadroniere nicht herum. Aber der hat in irgendeiner Bar in Moskau, beziehungsweise es war so Anfang 2000er Jahre, wir haben ja zum Spaß mal so Sexbomb und Oops, I Did It Again so gecovert, so, okay. Auf unsere Art und Weise, so ein bisschen ironisiert und auf die Schippe genommen, so die Top 10 des Jahres war damals 2001 oder so. Und das lief in, das sagt russische Freunde mir, man kann in Moskau in keine Bar gehen, man hört dich rauf und runter. Mhm. Und in dieser Zeit muss Marilyn Manson das auch irgendwie gehört haben und er ist dann zum Barkeeper gegangen und hat gefragt, was ist das? Und hat sich das gemerkt und dann recherchiert und als er dann heiratete, gesagt hat, entweder tritt Max Rabe mit seiner Truppe da auf oder es gibt gar keine Musik.
Oder ich heirate nicht.
Oder ich heirate nicht. Ja. Und dann hat das gepasst. Wir sind gerade von der Tour zurückgekommen und konnten in Irland zwischenlanden, wo er in so einem Schloss eines Freundes geheiratet hat, mit also Dieter von Tee, also der Dieter und die Merlin, wie wir dann mal sagen. Der Dieter und die Merlin. Und den haben dann geheiratet und das war sehr nett. Das ist ja ein wahnsinnig höflicher, zurückhaltender, kluger Mensch, der mir in früheren Interviews eben auch aufgefallen ist. Und als er gefragt hat, dachte ich ja, okay. Erst dachte ich, es ist ein Witz. Wollen die uns als rituelle Opfer über die Buchzinne werfen oder was? Aber es war dann alles ganz seriös und dann passte das. Und es war wie eine Halloween-Party für Erwachsene. Und wir waren auch eingeladen, mitzufeiern und sehr charmant, sehr, sehr nett.
Sind da noch irgendwelche anderen krassen Weltstars rumgelaufen, die dir im Kopf hängen geblieben sind, wo du auf einmal?
Ja, da waren schon ein paar bunte Vögel, aber das war vor allen Dingen also wirklich sehr, also diese Art zu kleiden und so weiter, das war schon Thema auch. Ja.
Das war, ja. Das Witzige ist jetzt gerade, es gibt so einen Rapper A$AP Ferg, der so gerade so ein einer der angesagten US-Rapper ist. Und auf seinem neuen Album, was gerade jetzt vor ein paar Wochen erschienen ist, ist der Titeltrack, also nicht der Titeltrack, aber der erste Song auf dem Album heißt Marilyn Manson und ist dann auch featuring Marilyn Manson. Und das ist eben so richtig krasser, der härteste, zeitgemäßeste Trap. Und ich finde es so witzig, weißt du, allein, dass sich so unsere Wege irgendwann gekreuzt haben. Denn so, du hast bei dem auf der Hochzeit gespielt, aber jetzt das Album von dem, weißt du, freshesten Typ aus New York gerade, irgendwie ist auch wieder mit ihm. Und wie denn aber so,
das
gerade über so Genres da, hinaus
ja, einfach. Das finde ich das Spannendste und das Tollste überhaupt. Ja. Also wenn man da, und das muss man sagen, das war, als ich, weiß nicht, 17 war das nicht so. Da hat man eine Linie Musik gehört und es war verpönt, sich das andere überhaupt anzugucken, anzuhören oder so. Alle liefen immer gleich rum, also lange Haare, Drahtbürste und Parker und die haben nur das und das gehört und die anderen haben nur das gehört und so. Und heute ist es tatsächlich, geht es mehr ineinander über und es ist toleranter. Das liegt natürlich auch an YouTube, dass man einfach alles präsent hat. Ich meine, mir gelaufen 16-jährige Mädchen entgegen und tanzen zu dritt und singen Girls Wanna Have Fun. Mhm. Woher sollen die denn das haben? Es ist alles da, es ist alles präsent. Mhm. Und die müssen nicht irgendwie im Plattenschrank der Eltern suchen, um mal was anderes als das zu hören, was im Radio rauf und runter läuft. Da läuft sowieso immer nur dasselbe.
Ja. Ja, ich stelle mir das so echt so interessant vor, weil bei mir ist auch so, ich glaube, ich habe als Rapper auch schon so Grundwerte und Sachen, die irgendwie immer gleich bleiben, egal wie sich die Zeit ändert, aber eben gerade der Sound von Musik hat mich doch, glaube ich, in jeder Ära immer irgendwie geprägt. Also so auch manchmal geht man auch mal bewusst irgendwie zurück und dann macht man mal wieder so einen 90er Boom-Bap-Beat zwischendurch oder so, aber eigentlich finde ich eben wirklich so das Interessante, so das. Macht ihr wieder ein Studioalbum irgendwann? Also, oder ist das?
Ja, wir haben jetzt schon, also nach der ersten Liturgie im Frühjahr, haben wir dann irgendwann mal wieder angefangen. Also habe ich mich mit meinen üblichen Verdächtigen getroffen, so zusammenzuschreiben. Das muss ich ja sagen, dass als ich damit angefangen habe, auch mit Annette Humpe zu schreiben und so, festgestellt, dass mir das einfach viel mehr Spaß hat, als wenn ich allein sitze und mir was ausdenke. Ja. Und ich komme viel weiter, wenn ich mit anderen Leuten arbeite. Und die freuen sich über meine Art zu texten. Und ich freue mich über deren Blick, Musik zu machen. Und dass das irgendwie jetzt dass das sozusagen was Zeitgemäßes hat. Mhm. Und das alles, was schön gewesen ist, ist immer nur mit diesen Leuten entstanden. Und weiß nicht, sowas.
Annette Humpe auf jeden Fall?
Mit Annette Humpe, ja. Und den Jungs von Rosenstolz und eben mit Hagenstein. Also ich habe jetzt, glaube ich, den Faden verloren. Wieso komme ich jetzt?
Ob es ein neues Studioalbum gibt,
glaube ich. Genau, also wir fangen jetzt so langsam an zu schreiben wieder. Ja. Und dann irgendwann, ja.
Genau, aber dann, genau, worauf ich hinaus wollte, war dann so, dann habt ihr Songs, aber dann das musikalische Gewand, wird das jetzt beim nächsten Studioalbum in 2021, wird da irgendwas oder hat euch das Unplugged jetzt irgendwie nochmal irgendwas gezeigt oder beeinflusst? Nee, soundmäßig habt ihr ja nichts anderes gemacht, als ihr macht. Also auch die Gäste haben ja nur ihre Stimmen immer reingebracht. Also gibt's irgendwas, was beim nächsten Album, wo du jetzt schon voraussehen kannst oder denkst du, es wird sich...
Nein, ehrlich gesagt, da sind mir Melodien und Themen und worüber schreibe ich, worüber kann man denn mal einen Text machen?
Corona.
Wichtiger. das ist mir dann wichtiger. Und diese anderen Geschichten mit den Beats, also beim Unplugged ist es ja tatsächlich so, du siehst dann da die Gitarre und den Bass und das Schlagzeug und das Klavier und das macht den Rhythmus. Bei einem Studioalbum sind da eben auch viel elektronische Geschichten, aber da spielt die Gitarre ein und dann wird das aber quantisiert, weil die Leute heute diese Hörgewohnheit haben.
Okay, also eure Alben passieren schon
sowieso,
auf dem Computer. Genau. Ihr nehmt jetzt nicht als ganze Band auf ein Tonband und dann...
Haben wir auch mal gemacht, aber das ist dann zu ungefähr, zu fahrig. Also, und das kann man machen, das muss man machen, wenn man ein Stück aus den 20er, 30er Jahren aufnimmt, wie ich finde.
Genau,
dann aber wenn man was Neues schreibt und auch einen modernen Beat haben möchte und meinetwegen dann muss das auch irgendwie so produziert werden, dass es ein Radiosender heute spielen will. Und auch, dass die Leute das irgendwie im Auto hören wollen und nicht denken, wo ist denn da ist überhaupt kein Saft dahinter oder so. Es ist schon anders produziert.
Aber wie läuft denn das bei so vielen Leuten? Du sitzt dann da mit Writern oder mit deinem Schreibteam und Produzenten und dann wird ein Gerüst gebaut, aber wenn dann irgendwann die großen Bläser Sätze kommen, dann holt ihr die Bläser erst oder sind schon viele von dem Palastorchester in der Produktion im Studio mit dabei oder wie läuft das?
Bei diese neuen, diese poppigen Sachen, die sind dann erstmal ist da der Beat, klar, und dann basteln wir erstmal, was gucken wir so einfach aus so Computerstimmen dazu.
Ja.
Dass man sieht, beißt sich das jetzt mit dem Text oder wo kann was rein?
Also es wird alles vorproduziert. So,
Und dann nehmen wir den Computerkrams wieder raus und dann kommen echte Bläser von den Kollegen da rein. Hm. Also wie gesagt, das sind dann eben die Gesetzmäßigkeiten der Popmusik.
Ja. Sind diese Studioprozesse, wenn es um Albummachen geht, alles was so über das Texten und deine Vocal Performance hinausgeht, sind das noch Sachen, die dich großartig interessieren? Bist du so ein Typ, der dann noch da rumhängt, wenn er quasi nichts zu tun hat oder so, der seinen Input bei allen anderen Baustellen auch gibt?
Ich möchte ja nicht, dass das sozusagen es gibt Musik, Popmusik natürlich, die vor allen Dingen vom Beat lebt und was du machst, natürlich enorm vom Beat lebt. Aber ich möchte da charmant irgendeine Geschichte erzählen. Und wenn dann irgendwie irgendeine Figur dazwischen geht und dann denke ich, das ist mir zu scharf oder zu penetrant irgendwie. Ne? Das ist ja bei einer mit dem Laserschwert. Ja. ich will, dass das dann irgendwie ein angenehmerer Klang ist oder so. Mhm. Dann muss man natürlich zuhören, was dann die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, sagen. Die sagen, ja, aber aus dem und dem Grund wäre es gut, wenn irgendwas in diese Richtung geht, und dann überlegt man, was geht und was kann man machen. Also es ist ein Suchen und Finden.
Total.
Und wenn ich mich darauf nicht einlasse, bin ich ja dumm.
Ja,
dann kann ich es ja auch lassen. Also ich will ja lernen und wachsen damit. Ja. Und das geht nur, indem ich zuhöre. Aber ich kann auch manche Sachen einfach nicht, da kann ich dann auch nicht über meinen Schatten springen.
Hm. Und eigentlich,
was so geschmackliche Sachen betrifft.
Hast du musikalisch, dein Instrument, Vorstimme war Trompete, ne?
Meins?
Ja? Hattest du nicht mal gesagt,
dass du Trompete? Ich musste, nee.
Ja. Oder da habe ich das mit dem Kopf, weil du dann...
Weil ich gemacht habe, ja, das kann sein. Aber nein, ich habe fürs Studium musste ich natürlich, also muss man natürlich Klavier.
Ja, okay.
Aber sonst bin ich kein...
Oder hattest du gesagt, dass deine Gesangslinien so ein bisschen wie Trompetenlinien...
Nee, ich habe mal gesagt, ich versuche so zu singen wie ein Cello.
Ah, Cello.
Also oder Cello war eigentlich so immer ein Instrument, was ich gemocht habe und wollte einfach so, also das Cello mit Text sozusagen. Mhm. Also eine weiche, erzählerische Form und eine deutlich verständlicher Text.
Ja, okay.
Sowas vielleicht kann ich da...
Ja.
Dass du das alles noch weißt?
Nee, weil ich finde das so interessant, weil so viele Sänger ja irgendwo ihren Ursprung in einem anderen Instrument haben und das oft ja Einfluss darauf nimmt. Ich glaube, ich weiß, das war so ein anderer Sänger, der auf jeden Fall Trompete gespielt hat und dann auch erklärt hat, dass wirklich jede seiner Gesangslinien eigentlich wie so ein Trompetenriff ist, dass nichts passiert, was nicht eine Trompete auch machen kann,
okay,
so wie die Töne einfach aus seinem Mund kommen. Und bei mir zum Beispiel, mein einziges Instrument, was ich einigermaßen spielen kann, ist Schlagzeug. Und ich glaube auch, dass diese rhythmische Liebe so und die Liebe für dieses Vertrackt, also so gut wie ich rhythmisch mit dem Mund umgehen kann, kann ich sozusagen gar nicht mit meinen Händen umgehen, weil dafür habe ich nie genug gespielt. Aber ich habe dann einmal mit einem Kollegen von mir ein Stück gemacht, der hat auf meine Silben direkt komponiert. Also ich habe einen Text einfach auf irgendein Beat gerappt und der hat sich dann den Text genommen und dann wirklich darauf Silbe für Silbe Piano gespielt. Und das war so ein sehr vertracktes Ding. Und dann musste er ja diese ganzen Noten notieren und hat mir gesagt, dass meine Kadenz, mein Rhythmus, weil es ja nicht alles nur Viervierteltakt, sondern ich bin ja irgendwo ganz zwischen den Sechzehntelschlägen auch noch, dass meine Kadenz total ostafrikanisch ist. Und da ist ja auch mein Vater, ist ja aus dem Sudan, aber ich habe eben null Beziehung zu dieser Musik eigentlich. Also muss es auch wirklich irgendwas Genetisches sein, dass ich irgendwie so den Rhythmus so höre und so fühle, aber ich bin eben nicht sozialisiert mit dieser Musik. Ne? Das ist schon interessant, wo so Einflüsse herkommen können.
Ne? Das ist wirklich interessant. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit führt, aber wir haben ja ein Konzert in Israel gehabt und da waren eben auch junge Leute, die uns angesprochen haben und die haben gesagt, ich hatte schon immer eine Sehnsucht oder ein Faible für dieses Repertoire und weiß gar nicht warum. Das wurde bei uns gar nicht, war eigentlich nie ein Thema. Habe ich auch gedacht, so, ja, wer weiß, wie so das Gedächtnis der Familie dann ist. Mhm. Musikalisch und
stimmt, ne?
Architektonisch, keine Ahnung. Wenn man einen Blick hat, was einem gefällt. Also
ja, woher eben überhaupt Geschmack kommt und so dieses, das finde ich auch immer bei Künstlern so interessant, aber wenn man ein Bild malt oder einen Song macht, man weiß ja eigentlich nicht, wann es fertig ist. Weißt du? Wenn du jetzt ein Auto baust, kann ich mir vorstellen, so ab dem Moment, weißt du, wo so es fährt. Und dann hast du noch deine Designvorstellungen, dann sind die auch fertig, dann ist es ja fertig. Aber bei Kunst kann man ja immer weiterdenken.
Ja.
Und woher kommt Anspruch genau?
Ich glaube, auch ein Architekt hat doch ein Haus oder ein Designer hat ein Auto im Kopf, ein Bild, wie es sein soll. Und das ist wenn man ein Stück schreibt, eigentlich nicht. Es sei denn, man hat dann die Zeile. Dann weiß man, wohin das gehen soll.
Genau, ja.
Ne, was soll das Bild sein für irgendwas? Sozusagen, dass man, also dass es bei den Stücken, die ich texte, sind ja oft, ist ja immer noch irgendwie eine zweite Ebene dabei. Mhm. So, und dass man das hat. Ja. Ich möchte das und das ausdrücken und jetzt mal gucken, ob ich genug Wort finde, das zu machen.
Ja. Loriot ist ja auch, glaube ich, einer deiner Einflüsse und aber auch jemand, den du dann kennengelernt hast.
Ja klar, naja, wir waren vorhin bei der EZ-Gala, genau. Der Deutschen Oper. Das hat er ja als erstes gemacht und er hat mich ja gefragt, ob ich das machen würde. Mhm. Sozusagen an seiner Stelle die Moderation.
Ob du in seine Schuhe trittst.
Genau, und das habe ich dann erstmal abgelehnt. Habe ich gesagt, ich würde das jedem meiner Freunde abraten, ihr Nachfolger zu sein. Da kann man nur verlieren, sage ich. Tut mir leid. Und dann haben die aber glücklicherweise so eine Geschichte mit mehreren Leuten gehabt. Und da war ich dann einer von denen, die... und da konnte ich mich dann sozusagen auch dann austoben und ihm auch meine Texte vorlegen. Da habe ich sehr viel gelernt, auch über Moderation. Mhm. Dass man positiv formuliert. Mhm. Und die Figur, selbst wenn es ein Schurke ist, in der Oper meinetwegen immer nett und positiv umschreibt.
Ja, okay.
Und nicht irgendwie, das ist aber, also nicht runtermacht, sondern das macht das Publikum dann oder der Zuhörer dann selber. Also es muss dann irgendwie, ist wahnsinnig, was ich bei dem gelernt habe. Ja doch, der...
Dann hatte die richtig so Sessions, wo du mit dem Material, was du vorbereitet hast, dann irgendwie so ankamst und ihm dann so das gezeigt hast und er dann Feedback gegeben
hat. Ja, das fing sogar ein bisschen sperriger an. Er hat sich ja gefreut, dass ich dann mit dabei war bei diesen Leuten, die das halt... Aber die haben alle seine Texte gelesen. Mhm. Und dann... sagte ich, nein, ich würde gerne meine eigenen Sachen machen. Weil ich kann mich ja nicht für eine Pointe verneigen, die ich mir nicht selber ausgedacht habe und so. Naja, dann lesen Sie mal vor, was haben Sie denn da? Und dann habe ich ihm meine Moderation vorgelesen und dann hat er sehr nett, sehr höflich das komplett zerpflückt. Und das war aber so.
Wie kann man sich das vorstellen im Raum?
Ich versuche am Telefon. Also, am Telefon. Und dann war er aber auch ein paar Mal bei mir und dann wollte lieber stehen statt sitzen und stand dann neben mir.
Loriot einfach so.
Steht dann neben mir, genau.
Guckt die über die Schulter wortwörtlich.
Genau, ja. Wow. Und, aber das war jetzt sehr, sehr liebevoll. Yeah. So wie ein liebevoller Vater, der oder Pädagoge, der hört ja, also sonst hätte er gesagt, machen Sie es auch alleine, interessiert mich nicht. Ja. Er hat ja da wahrscheinlich Potenzial gesehen. Er war ja vorher auch in Konzerten und mochte meine Moderation. Ja.
Deshalb hat er dich vorgeschlagen. Dann.
Ja, das ist natürlich auch eine Findung, aber das, wenn er da gesagt hätte, auf gar keinen Fall der, dann, also wenn er sagt, stimmt das sein Wort, irgendwie Gewicht gehabt. Naja, aber das war natürlich toll, dass er mich gefragt hat. War dann auch großartig, dass ich meine eigenen Texte schreiben durfte und er das toleriert hat und mir sogar dabei unterstützt hat und gekommen ist und bei mir zu Hause war und mit mir diese Sachen erarbeitet hat. Das war eine hohe Schule, die ich da durchschreiten durfte.
Ja, das ist eben auch, finde ich, was auch für mich so ein bisschen diese Aufhänger von Hochkultur, einfach wenn man so viel schafft, selber Kultur zu prägen und selber noch seine eigenen Helden zu treffen. Ich hatte eben auch Sessions mit Leuten, die jetzt auch tote Künstler teilweise schon sind und die für immer Legenden bleiben werden. Und ich war einfach bei denen im Studio oder mit denen so im Studio.
Da, und das vergisst man
noch nicht. Gibt es dann noch irgendwie außer Loriot noch irgendwelche anderen Sachen, die dich extrem, wo du für immer so richtig glücklich und happy bist, dass du diese
Memory... Ja, ich hab irgendwann mal, war mein Tischnachbar bei einem Essen nach einem Konzert in Basel, war Peter Ustinov. Mhm. Und mit dem habe ich wir haben beide im selben Haus Konzerte gegeben. Ja. Also er hat eine Lesung und ich ein Konzert. Und dann der Konzertveranstalter war derselbe. Und dann haben wir gesagt, gehen wir noch in das Hotel, was essen und so. Und dann saß da Peter Ustinov und dann saß ich da. Und dann saßen dann die anderen und haben wir miteinander geredet. Das war nett, sowas finde ich. Und das war interessant, zum Beispiel, da kamen dann Enthusiasten, das war wie gesagt in einem Hotel, und die lungerten dann da so rum und sahen dann da Peter Ustinov und sind dann so hingegangen während des Essens, ich nenne das immer mir ins Essen quatschen, finde ich ja unangenehm. Und er, die kamen dann und Peter Ustinov guckt ihn nur an und macht so wie so ein Hund, ja, der gleich beißt. Und dann, wir wollen dann unser Fizzi abgeben. Ja. Wow. Das musste gar nicht sagen.
Cool, ne?
Aber natürlich jeden Tag, ne? Und ist davon genervt. Und wie reagiert man da, wenn man Leuten erstmal erklären muss, ich esse gerade, dann ist eh zu spät.
Total. Da fällt mir gerade irgendwie ein, weil Peter Ustinov irgendwie bei mir auch sowas triggert von so einer Zeit, so von Menschen, die als Einzelpersonen riesengroße Wissensarchive waren, ne? Mhm. Und auch so ein bisschen die Zeit, wo eure Musik herkommt. Und früher gab es ja auch diese einzelnen Personen, die noch so viel Wissen hatten, ne? Und einfach, sobald die weg sind, ist wirklich so ein Stück Wissen von der Erde auch weg, ne? So, also vielleicht wurde es irgendwo anders konserviert, so, aber wie siehst du das in dieser Zeit? Fällt mir nur gerade so ein, so Allgemeinbildung, so wenn es so in einer Zeit, wo man alles googeln kann, wie viel findest du, müssen Leute eigentlich noch wissen?
Ja, das ist wirklich interessant. Wir kennen das ja auch, man sitzt dann und wie heißt nochmal, wer hat nochmal dieses Stück gemacht, wo alles wird sofort gegoogelt. Ja, so ein Allgemeinwissen, das ist natürlich wichtig. Ich meine, klar, das kannst du jeden fragen, jeder wird das ja sagen.
Ja.
Aber
ja, ich denke ihm auch, das ist auch wichtig da. Aber
woher
wichtig
holt ist man, wie macht man das so?
Da sind die Schulen gefragt, oder? Ja, genau, weil mein Ding ist echt, je älter ich werde, merke ich so, okay, ich habe nicht in der Schule gelernt, wie ich vernünftig mir, weißt du, mein Business aufbauen kann. Also so die bringen einem auf jeden Fall nicht bei, wie man selbstständig irgendwie wird. Mhm. Weißt du, die züchten Angestellte in meiner Wahrnehmung einfach so. Und ich habe nicht gelernt, wie mein Körper funktioniert, aber in Biologie allen möglichen Scheiß, weißt du so. Aber lerne jetzt irgendwie mit Ü40 bei Physiotherapeuten, welche Sachen zusammenhängen und was ich machen kann, um einigermaßen, weißt du, gesunder Mensch zu sein.
Das liegt aber auch daran, dass die Schulklassen so groß sind. Das sind 20 Leute oder so. Oder 25 Leute, Kinder oder Jugendliche in einer Klasse. Da kannst du, wie soll man das da dann machen? Aber ich glaube auch, dass das prinzipiell irgendwie ein bisschen überkommen ist, das Schulsystem. Ich meine, so früher im alten Griechenland haben einfach 3-4 Leute zusammengesessen und irgendein Opa hat dann erzählt, wie die Sterne funktionieren und wo die Himmelsrichtungen sind. Ja, aber das waren dann Klassen von 5-6 Leuten. Platon wäre jetzt vor 25 Leuten in Schöneberg auch überfordert.
Ja, da ganz recht, aber auf jeden Fall. Ja, geht wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen zu weit, das ganze Schulsystem neu zu definieren. Eine Sache, die ich noch auf jeden Fall als Story erzählen will, das ist gar keine Frage, aber ich habe neulich den Zettel wiedergefunden, nämlich als wir den Song dann geschrieben haben für mein Album Ein Wanderer, da saßen wir zusammen, das war die Textidee eigentlich, das mit Ein Wanderer und Ein Wanderer war auf jeden Fall eine Textvorlage von meinem Freund Damien und mit dem saßen wir dann ja auch im Studio. Und dann kam er aber gerade vom Dreh von 4 Blocks. Das ist so eine deutsche Gangster-Serie irgendwie. Und wo er mitspielt und hatte so gewatermarktes Drehbuch. Weißt du, mit Watermark, mit so einer, wo dann richtig auf jeder Seite so Florian Renner so drauf stand, so, weil wenn das irgendwo in der Welt auftaucht, so, dann hätte er die Klage bekommen sozusagen. Und auf diesem gewatermarkten 4 Blocks Papier hast du eben deine Lyrics für den Refrain geschrieben. Weil du hast so gefragt, so, ob wir Papier haben. Wir waren bei meinem Freund Matteo im Studio, da lag irgendwie kein Block. Und dann holt Damien so, ich habe das hier, aber das darf nirgendwo, also das darf bitte nicht irgendwo anders. Und ich hab's neulich wiedergefunden, weil auch wieder so eine witzige Diskrepanz einfach von so einer deutschen Gangster-Rap-Serie. Ja. Aber auf der Rückseite sind dann irgendwie die Texte von Max Grabe. Ja, du hast echt eine schöne Schrift auf jeden Fall. Und hast auch viel mehr geschrieben, als wir dann benutzt haben auf jeden Fall.
Das ist immer so. Ja. Die Hälfte, die 3/4 der Sachen werden ja weggeworfen. Ja. So. Kennst du das auch, dass man dann Sachen auf der Bühne bringt und dann rutschen plötzlich Texte, die man vor 2 Jahren schon in die Tonne getreten hat, plötzlich wieder rein und man muss damit kämpfen und sagt irgendwie, nein, hier, das ist falsch. Und dann singt man sie aber doch und muss dann weiter reimen an Stellen, die eigentlich gar nicht mehr passen, die man schon vor...
Ich habe eine richtig schlimme Sache, so ist mir passiert, also die, glaube ich, fast keiner mitbekommen hat, aber für mich ist so richtig immer noch so ein Dorn im Auge. Ich wurde eingeladen bei den MTV Awards irgendwann vor ewiger Zeit, da hat Snoop Doggy Dogg, die in München moderiert. Mhm. Und ich hatte zu der Zeit viel gemacht mit einem Beatboxer aus England, Killer Keller. Und dann waren wir eingeladen, so dass Snoop uns auf die Bühne bringt, mitten während der Show in so einem fetten Stadion dann in München.
Der hat dann auf Englisch moderiert?
Oder? Genau, der hat auf Englisch moderiert. Es waren eh diese European Music Awards, weißt du, die dann eh immer für alle Länder.
Hätte so sein können, dass er eine deutsche Mutter hat.
Nee, dann nicht. Aber er ist in Lederhosen rumgelaufen, was sehr witzig ist, weil der eben der hat so dünne Beine und ist aber noch größer als ich und waren dann einfach so diese witzigen Stelzen da in Lederhosen. Aber auf jeden Fall hat der uns auf die Bühne geholt und mein Beatbox-Kollege hat den Beat von Drop It Like It's Hot, was so sein größter Hit zu der Zeit war, gebeatboxt und ich habe irgendwie so einen 12-Zeiler darüber geschrieben gehabt und habe dann aber auch nach 4 Zeilen, ich glaube die 4. Zeile hatte ich geändert, so, ne? Und dann habe ich aber die 4. Zeile, so meine alte Version, und war dann voll raus und habe den trotzdem noch einfach solide weiter gefreestylt, dass die meisten Leute nicht mal wahrscheinlich in der Halle nicht.
Ja, aber du hast parallel dazu gedacht, irgendwie.
So, genau, und dann habe ich aber so dieses typische Yay yeah, und hier alle Leute nehmen die Hände hoch und ich bin am Mikrofon und Freestyle Flow und so. Und statt eben, ich hatte noch so ein paar richtig coole Zeilen. Und das hat mich so, das wurmt mich immer noch so. Das ist genau das Ding, wenn man einmal, wenn man den Fehler lernt sozusagen, ne? Oder wieder zu so einem alten Ding zurück.
Das finde ich ja toll, dass dir das auch so geht.
Ja, sowas wurmt mich echt. Also ich habe wirklich auch die einzigen materiellen Verluste, die, wo ich alle paar Wochen mal so richtig so, sind 2 Plattenkisten, so die mal in der Flut
verloren gegangen
sind. Ja, also oder einfach, die sind so Blöcke geworden. Und sowas wurmt mich richtig. So irgendwie Kunst, die kaputt geht, so ein Auto oder alles andere ist irgendwie ersetzbar. Ne? So, aber das oder Momente, wo man einfach gute Kunst liefern wollte und irgendwas hat dann abgelenkt und man hat es nicht so gut performt, seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, finde ich das Allerschlimmste.
Immer wieder auf, ne? Ja. In unmöglichen Situationen, ja.
Und was auch super lustig war, als ich dir denn den Song geschickt habe, Ein Wanderer, hast du denn, als wir uns das nächste Mal gesehen haben, gesagt, ich habe zuerst gar nicht, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wann ich wo reinkomme.
Wann bin ich denn dran?
Weil die Stimme halt natürlich. Weil die Stimme durch Autotune und verschiedene Effekte geht. Und das war so witzig, weil ab dem Moment, wo man den Song anmacht, ist einfach deine Stimme da, bis meine Stimme kommt. Dauert, glaube ich, 1,5 Minuten bei dem Song, aber du hast dich selber nicht erkannt.
Ich habe ihn nicht erkannt, ja, das war ganz, ganz gut. Ich war ja bei Kummer eingeladen,
genau,
Felix Kummer.
Von Kraftklub ist das der.
Kraftklub, genau.
Sein Soloprojekt.
Ja, und der rappt. Und dann komme ich, und da bin ich dann aber 1:1.
Ja, genau.
Also das ist so,
das ist so als richtig
als die Welt. Irgendwie, als ob man im Radio sich verstellt und dann ist Max Rabe schnell wieder zurück. Das war eben, sowas in der Art hatte ich so ein bisschen irgendwie auch erwartet. Ich hab mich nicht erkannt. Und da habe ich gedacht, ist das ist doch der Text hin.
Das ist lustig, ne? Ja, kann ich auch für live sehr empfehlen. So. Da macht man sich keine Gedanken mehr machen, ob man jeden Ton falsch singt.
So. Ach so.
Weil der zieht das einfach.
Moment, alles. Impliziert das gerade, dass ich schief gesungen habe? Nee,
überhaupt nicht. Nee, aber du hast ja schon sehr, sehr echt aufwendige Melodien, ne? So jetzt heutzutage, die Art von Melodieführung hat sich auch total geändert. So aus dem Genre oder aus der Zeit, wo du schöpfst, waren ja die Melodieführungen super. Also die ganze Tonleiter wird genutzt und jetzt gerade so der größte Künstler auf der Welt ist ja Drake und jede seiner Melodien sind einfach vom Ding her, weißt du, wenn du sie jetzt, sie jetzt auf dem Notenblatt siehst, dann sind das eigentlich Kindermelodien, weil es innerhalb von 4 Tönen hoch und runter geht. So.
Und aber das finde ich ja auch bei, also wenn wir so rum improvisieren dann beim Schreiben, das sind ja immer und ich fange dann einfach so große Melodien und das dann die Mischung aus beiden, die ist dann das, die mir Spaß macht und denen dann auch. Aber das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Und die Beats und die Effekte momentan sind so aber auch sehr dicht beieinander.
Ja, sehr, sehr.
Also
sehr
alle ähnlich, ja. Haben immer, also jetzt in der Popmusik oder in der Rapmusik und sehr, sehr dicht beieinander. Und alle haben immer dieselben Effekte. Ich denke, da muss mal irgendeiner wieder um die Ecke kommen und auf links bürsten, oder?
Aber dann wiederum klingt eure 20er-Jahre-Musik auch schon ewig so, ne? Also irgendwie, oder Reggae finde ich auch immer am besten, wenn es genauso klingt wie 70er-Jahre Roots-Reggae, ne? So immer, wenn es zu modern und zu neu und so, das so. Manche Sachen müssen einfach so klingen, wie sie klingen, ne? Aber ja, ich finde auch gerade in dieser Zeit, also ich mag viele von diesen Effekten, aber ich bin sehr, sehr picky, wo und wie man sie benutzt. Ich fand es eben bei dir, denn dich zu Autotune viel spannender als jetzt ein Autotune-Hook von mir, weil das haben die Leute eben schon voll oft gehört. So, ne? Ich finde irgendwie.
Nein, es war nur für mich neu und einfach verblüffend so, aber das, ich habe das ja auch anderen Leuten vorgestellt, die fanden das vorgespielt und die fanden das total klasse. Ja.
Also, ich habe auch gutes Feedback für den Song bekommen und die unerwartete Kombo auf jeden Fall.
Puh, Gott sei Dank, freut mich ja.
Ja, voll. Und genau, also das war es auch eigentlich schon, es sei denn, du willst mir noch irgendeine Frage stellen.
Nein.
Und dann, weil du hast auf meinem Album auch so einmal so schön angesagt, so, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Hochkultur. Also würde ich dich jetzt einfach absagen und dann kannst du ja nochmal in die Kamera gucken und sagen, meine Damen und Herren, dies war der Hochkultur-Podcast. Wollen wir es so machen?
Ist das mitgeschnitten worden mit Kamera?
Alles wurde mitgeschnitten.
Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich rasiert und was Ordentliches angezogen.
Nee, du siehst immer
so. Was soll ich, Sammy Deluxe Hochkultur?
Ach nee, mach wie du
meine willst. Meine Damen und Herren, das war Sammy Deluxe und die Hochkultur.
Genau.
Oder? Das war Hochkultur mit Sammy Deluxe.
Ja, und mit Max Rabe sogar auch, denn du bist hier der hochkulturelle Gast auf jeden Fall mit jahrhundertealte Musik. Hey.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und wir hatten ja eigentlich auch, bevor irgendwie alles mit Corona irgendwann mal geplant, auch vielleicht mal ein paar Shows zusammen irgendwo zu machen. Ich hoffe auch, dass sich das noch irgendwann ergibt. So,
weil ich bin offen für alles.
Voll, auf jeden Fall.
Sowieso. Danke nochmal, dass du überhaupt bei MTV dabei warst. Also das wird ganz deutlich und ganz oft erwähnt, dass du dabei warst. Und wie gesagt, also dass gerade auch jetzt Schulklassen dein Part quasi wie eine Ikone vor sich hertragen und singen, wenn sie Nummer spielen.
Ja, sehr schön. Ey. Dann war das hier heute auch ein perfekter Moment mit Max Rabe und Sammy Deluxe. Peace out!